Willkommen beim Tresentalk mit Björn und Jörn.
Jawohl, genau so sieht's aus. Herzlich willkommen auch von meiner Seite heute zum Tresentalk an diesem wunderbaren Sonntag. Sonntag, den
14.
Vielen Dank, Jörn. 14.08.2022. Ja. Auch heute, wie ihr jetzt schon gehört habt, mit Jörn wieder an meiner Seite.
Jawohl.
Ja, hoffen wir, dass es eine gute Folge wird.
Ja.
Wir haben heute Part 2 des Interviews mit dem Tatortreiniger Thomas noch mit im Gepäck. Im Laufe der Sendung, würde ich sagen. Das schneiden wir irgendwann einfach rein. Und ja, was haben wir sonst? Also ich verrate jetzt nicht, weil wir haben jetzt nicht großartig
vorbereitet, wie immer.
Großartig organisiert.
Ja, wie immer. Eigentlich,
ja. Oder? Jörn, hol doch mal die Leute ab.
Ja. Wie geht dir das? Ja, mir geht's super, wie immer. Ich bin ein bisschen müde. Ja, ein bisschen, auch wie ich sage, ein bisschen verschnupft, aber das hört man jetzt vielleicht nicht ganz. Mhm. Aber ich haben wir da vielleicht was eingefangen, aber wie gesagt, ich werde im Laufe der Sendung die Daten bekannt geben, oder ihr könnt auch später, das werden wir vielleicht auch online stellen, dann einfach auf der Website, da könnt ihr dann gucken, dresentalk.transistor.fm, da könnt ihr dann einfach auf der Website gucken, wie die Termine der Tour dann sind. Ich habe nichts raus auf dem Zettel, ich habe nur gesehen, die Frau Schlesig, die Intendentin vom RB.
Ja, ja.
Die haben sie aber schön gefickt.
Nee, stopp, das darf man nicht sagen. Nee, aber das war aber auch Programmdirektorin beim RB, war das. Ja,
ja, also ich habe nur die Auflistung gesehen, was er da alles ausgegeben hat. Mein lieber Schölli,
Ja.
Mein lieber Schölli, was die da ausgegeben hat,
mein lieber
Scheiß. Dort.
Ja, ja.
Ach du Scheiße. Also...
Übertrieben.
Ja, die hat ja zu einem Privat, also für die Leute, die das nicht kennen, die Frau Schlesig, die ist ja die Intendentin von RB, die
Programmdirektorin.
Zurückgetreten nach diesen Vorwürfen der Unterschlagung oder auch der Untreue.
Untreue teilweise.
Da hat sie jetzt in Privatessen, in Anführungszeichen, das hat sie dann als Geschäftsessen dann
deklariert, ja, praktisch beim RB in Rechnung gestellt.
Ja. Genau. Ja. Da hat sie das im RB in Rechnung gestellt. So.
Ja.
Und da kam jetzt halt einfach die Auflistung da heraus. Und da haben die bei dem sogenannten
Privatessen,
Anführungszeichen, Geschäftsessen,
ja.
hat die da gesessen, es war für drei Leute.
Ich glaube vier waren da, also ich glaube der Ehemann oder drei.
Ich
weiß es nicht mehr.
War aber dabei, Frau Schlesig, ihr Ehemann.
Ja.
Und, muss man dazu sagen, die Polizeipräsidentin.
Tada!
Und die haben da einfach an dem Abend, und da haben die Weine da aufgelistet, die an dem Abend da gesoffen haben. Da waren richtig gute Weine dabei. Richtig gute Weine waren da dabei. Aber, was mich besonders erstaunt hat, war die Anzahl. Die haben einfach 11 Flaschen an dem Abend weggesoffen.
Ja.
11 Flaschen.
Ja.
Ja, 11 Flaschen. 11 Flaschen haben die da gesoffen. Da müssen wir mal vorstellen, so Ende 50er säufen die 11 Flaschen an einem Abend.
Ja, da muss ich mal vorstellen, was da...
Das sind die ja richtig Knülle. Da sind die ja...
Wie die Raben.
Wie so ein paar Tümpelkrähen. Tümpelkrähen sind die besoffen. So richtige Tümpelkrähen sind da.
Ja, aber da muss ich mal...
Lieber Schölli.
Ja, aber jetzt muss ich mal... Da würde ich gerne mal Mäuschen spielen, ne?
Ja.
Also da würde ich gern mal Mäuschen spielen, ohne Scheiß. Also was da dann auch geredet wird teilweise und auch, also ich glaube, das ist richtig sympathisch.
überhaupt nicht.
Also okay, klar.
Ja.
Also wenn die da so 11 Flaschen weghauen, ja, was da dann, wie die wahrscheinlich über die Leute abhetzen. Also da würde ich echt gern mal Mäuschen spielen, ganz ehrlich.
Richtig abhetzen, die Schweine, ja, die Schweine.
11 Flaschen Wein, Alter. Also mit Ende 50er. Also, ja.
Ja.
Und dann stellen sie sich teilweise in Interviews auch noch hin und gibt sich so fachmännisch. Und also ich finde das total unterste Schublade, ganz ehrlich. Das, sowas ist auch asozial. Also nicht nur die Leute, die
in
Socken, Sandalen und Bauchtasche da irgendwie in Urlaub gehen. Das ist auch asozial.
Ja.
Richtig asozial.
Ja, ist es. Ja, das ja. ist, da stimme ich dazu.
Oh ja, was soll man... Wie gesagt, organisiert wie immer, meine lieben Damen und Herren.
Ja, professionell.
Vielleicht machen wir noch eine Frage oder so heute rein, weil ich habe eine gute Frage gekriegt.
Nee.
Soll ich die Frage schon machen?
Nein, nein, machen wir das Begrüßungswort. War das Begrüßungswort?
Ja gut, nee, dann... Ja. Ja, genau, dann machen wir das Begrüßung, dann lassen wir das als Begrüßungswort,
jawohl,
meine Damen und Herren, bis liebe gleich. ZuhörerInnen. Und dann machen wir kurz einen Einspieler und sind gleich wieder für euch da. Bis gleich.
Ich heiße Thomas, ich werde dorthin gerufen, wo Menschen gestorben sind. Wenn Polizei und Spurensicherung längst weg sind, entferne ich Blut, Leichenflüssigkeit und Tausende von Maden, damit die Angehörigen und Vermieter keinen Schock bekommen.
Ja, das war der Einspieler. Schon mal ein kleiner Vorgeschmack für das Interview Part 2 mit Thomas, unserem Tatortreiniger. Wir hatten das, also den ersten Part, den hatten wir letzte Woche. Also für die, die das Interview nicht gehört haben, schaltet einfach oder hört euch einfach auf der Website oder auf Spotify, hört euch einfach die Folge, die letzte Sonntagsfolge an. Ja, da ist der Part 1 und heute im späteren Verlauf der heutigen Sendung werden wir auch Part 2 ausstrahlen mit Thomas, dem Tatortreiniger. Also da sind noch einige spannende Fragen, die ich ihm auch gestellt habe, also die mich auch interessiert haben. Nicht nur die Fragen, die ihr uns geschickt habt, sondern da sind auch ein paar Fragen dabei, die mich brennend interessiert haben. Also wenn es euch interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. So.
Scheiße, Mann, der Scheiß.
Jan, was ist denn da los?
Ja, ich hab mir gerade den Scheißfinger eingequetscht, verdammte Scheiße. Jedes Mal. Da kötze ich mich an, oder riech ich mich an.
Komm mal runter.
Ja, ist gut.
Ja. Heute ist wieder die große Sonntagsfolge, ist die Familiensendung.
Ja, Familie, ja. Das tut Scheiße weh. Scheiße.
Ja, was soll man, ich hab,
Was denn jetzt los?
Ja, also den Leuten, also ich habe ein paar Meldungen gekriegt, den Leuten hat das gefallen, dass wir hier und da mal ab und zu eine Netflix oder beziehungsweise eine Streaming-Info geben.
Ja, also
eine geile Doku oder einen schönen Film. Und den Leuten hat es gefallen, dass wir da hier und da immer mal unsere Bewertungen abgeben. Und gerade weil ich in der 5-Minuten-Terrine am Mittwoch über das Gladbecker Geiseldrama gesprochen habe, da haben sich jetzt ein paar Leute gemeldet und haben gesagt, mach das doch bitte nochmal. Und jetzt habe ich jetzt die Tage habe ich mir was angeschaut, da brennen einem
ist das
was? Also alle Gedanken durch eigentlich. Also das ist erstens interessant, zweitens schockierend und drittens auch irgendwie ein bisschen unbegreiflich, weil es geht um Woodstock 99, das jetzt gerade momentan auf Netflix verfügbar ist.
Ja.
Und ja, jeder kennt ja das Woodstock aus den 70ern, ja, wahrscheinlich das bekannteste, das größte Festival, das es jemals gegeben hat. Und Woodstock 99, da waren das halt die Leute, die wollten das halt nochmal so ein bisschen aufleben lassen. Und in allererster Linie würde ich mal meine persönliche Meinung dazu abgeben. Und da ging es in erster Linie um Geld. Ja, die wollten halt einfach nochmal das Woodstock-Feeling aufleben lassen, die Veranstalter.
Ja. Ja.
Und haben dann halt einfach, also man muss ja auch bedenken, das waren die 90ern. Also in den 90ern gab es ja auch wieder andere Sachen. Ja, in den 70ern gab es die Hippies, in den 90ern war halt eher diese andere Partyszene. Da gab es dann Ecstasy, da gab es andere Dinge. Die Techno-Rave-Szene war da gerade am Laufen und das war ja 99. Das heißt, das war ja schon ziemlich am Ende dieser Dekade. Und auf jeden Fall ist es irgendwie krass zu sehen, wie die da... Ja, also man muss sich das vorstellen. Rock am Ring, da sind das ungefähr 60.000 bis 80.000 Leute.
Ja. Ja.
Bei diesem Woodstock 99 waren das 250.000 Leute.
Ja,
also
das
ist zwar, das ist nochmal eine komplett andere Hausnummer. Ja, was halt wirklich krass war, da haben die, wie gesagt, nochmal zurück zu den Veranstaltern, die wollten da halt nochmal richtig absahnen. Die haben das halt so aufgezogen in diesem Peace-Ding, ja, Woodstock, bla bla bla, aber haben da halt natürlich nur Metal-Bands, Rock-Bands da eingeladen.
Ja.
Und natürlich richtig Punk, ja.
Ja,
einmal richtig Punk machen. So, und da haben die teilweise, also Preise verlangt für die 90er, das war natürlich auch richtig happig. Ja, da haben die teilweise für ein Bier hat da irgendwie 12 Euro gekostet, 12 Dollar gekostet, in Wasser hat irgendwie 14 Dollar gekostet. Ja. Und das hat natürlich dazu geführt, dass du natürlich die Leute, die dort waren,
ja, aber stopp.
Ja.
Das, du hast gesagt, Woodstock 99, das ja. ist jetzt auf Netflix, ist das jetzt verfügbar, sagst du?
Ne? Genau, genau.
Ja. Und da ist das alles, da ist das alles zu sehen, ja?
Ja. Da kannst du das kannst du alles ausschauen. Warum unterbrichst du mich jetzt?
Mach weiter.
Also, die haben, also du kannst dir vorstellen, mit dem Bier 12 Dollar, scheiße, Wasser 14 Dollar, da kannst du dir vorstellen, die Stimmung war natürlich auf dem, ja, allzeit Tiefpunkt. So, und ja, da haben ja. die dann teilweise, das wird auch in der Dokumentation gezeigt, ja. haben die selber irgendwie Rohre verlegt mit wirklich Do-it-yourself-Methoden ja. und haben da das Wasser aus den Toiletten gezogen. Und das sieht man auch wiederum in der Doku. Da kommen dann das Gesundheitsamt, die kommen da, messen dann das oder untersuchen dann das Wasser. Hm. Und die sagen dann im Prinzip, ja, die Leute trinken praktisch flüssige Scheiße. Nee. Ja, die haben das dann einmal getestet und
Och.
Haben gesagt, oh nee, das kann ja irgendwie nicht stimmen. Da haben sie es nochmal getestet
Och.
Und haben sie festgestellt, ey, die Leute trinken flüssige Scheiße.
Och,
ist weil denen einfach die Preise zu hoch waren.
Und
weil die haben ja irgendwie schon 100, 200 Dollar geblecht für das scheiß ja, fucking Ticket irgendwie ja, für zwei, drei Tage.
Ja, und gerade, irgendwie, gerade in den 90ern war das ein Haufen Geld, Mann.
Ja, das war dort. Und da irgendwie dann zu übernachten.
Ja.
Und das musst du dir einfach mal vorstellen. Ja, dann trinken die die Scheiße. Dann, was auch irgendwie krass war, dann kam da dieser Limp Bizkit, ja, jeder weiß, ja, jeder ja. kennt die Band.
Heavy Limp Bizkit,
ja. die waren dafür bekannt. Speziell in den 90ern waren die dafür ja. bekannt.
Ja.
Immer krasse Konzerte zu geben, krasse Moshpits und so weiter. Da, selbst ja. als junger Kerl, da bist du aus dem Weg gegangen, wenn die gespielt haben. So. Ja, also da haben Leute um sich geschlagen, da gab es Verletzte und so weiter und so fort. Und da wurde der Sänger Fred Durst von Limp Bizkit, der wurde noch von den Veranstaltern vor dem Konzert dazu angehalten. Junge, pass mal auf, da sind ein paar Leute, die verhalten sich schon wie die letzten Tiere. Ich hoffe, ihr bleibt mal ein bisschen cool, jeder kennt euer Bühnenkonzept, dass ihr die Leute anstachelt und so weiter und so fort, sehr, sehr aggressiv seid, haltet mal ein bisschen Ball flach, ja. Ja. Und der Fred Durst sagt natürlich dann in seiner, ja, fast schon, ja, masochistischen Art, sagt er fast schon, ja, wir sind Limp Bizkit, dafür kommen wir ja her, ja, so auf die Art, ja, und dafür kommen wir ja her, wir sind Limp Bizkit, ja, wir sind dafür da, dafür werden wir bezahlt und so weiter und so fort. Hat er ja auf der anderen Seite auch recht, ja.
Das war schon krass.
Aber dann, was dann passiert, also Jörn, sowas hat man selten erlebt, selbst die 1992, die Aufstände in Los Angeles, die sind ein Witz dagegen.
Ja.
Also, was da passiert ist, der zählt dann wirklich runter, ein Countdown von 10 auf 0 und sagt dann, und wenn ihr, weil die haben ihr meistbekanntestes Lied ist dieses irgendwas mit Break.
Ja, ja, irgendwie sowas.
Das ist den ihr meistbekanntestes Lied. Und die haben das dann gespielt und er zählt dann auf 10 neu runter. Da geht es halt gegen Politiker, gegen Eltern und wenn dir irgendwas aufstößt, dann kämpf dagegen und so weiter. So wirklich anarchistisch fast schon. Und
das ist schon
die Leute,
schon ein paar
als er von 10 auf 0 runterzählt. Jörn, diese Szenen, was die da aufgefangen haben, das ist wirklich, also Tiere. Das sind Tiere. Ohne Scheiß. Ohne Witz. Ach du Scheiße. Was darf es sich für Szenen abspielen? Leute reißen Plakate runter, die reißen die Absperrung runter. Selbst der Sänger Fred Durst von Limp Bizkit, der sitzt dann irgendwann auf so einer abgerissenen Tür und macht dann Stage-Diving mit dieser Tür.
Also aber
und da gibt es dann auch Berichte von Vergewaltigungen und Drogentoten. Also da sind ja auch wirklich teilweise Leute gestorben.
Ja.
Und die Leute haben sich aufgeführt wie Tiere. Und wenn man sich das jetzt, das wird in der Doku Gott sei Dank auch sehr, sehr stark repräsentiert diese MeToo-Debatte. Mhm, also, dass Frauen natürlich auch selbstverständlich auch ein Recht auf alle Dinge haben, die Männer.
Da gibt es ja überhaupt keine.
Also, Frauen haben ein Recht auf alle Dinge, auf die Männer Recht haben.
Ja, natürlich.
Also das ist ja selbstverständlich.
Ja.
Und da sieht man einem nochmal in dieser. Das ist 20 Jahre her, verdammt.
Ja.
Da haben teilweise Leute weggeguckt, wenn da eine Vergewaltigung stattfand. Und das findet teilweise ja heute auch noch statt. Das muss man ja ehrlicherweise zugeben. Und ich finde, das ist so fast das einzig Positive, das ich aus dieser Doku, also es sind zwei Teile, jeweils 1,5 Stunden, das einzig Positive, was ich daraus abgewinnen konnte, war halt eben diese Botschaft von wegen, dass MeToo ja doch schon einiges erreicht hat, von wegen, dass Frauen sich ausdrücken können und lautstark werden können und auch in die Öffentlichkeit treten können, wenn sie irgendwie misshandelt wurden, vergewaltigt wurden. Und ist halt eben was, so diese positive Botschaft eigentlich aus der Doku, weil da haben sie, da gibt es Szenen ohne Scheiß, Jörn. Da haben sich teilweise 30 Frauen so an diesem Zaun aufgestellt, Hosen runter, und die Männer haben sich da einfach auch in der Reihe aufgestellt und haben dann nacheinander. Also das ist wirklich.
Das ist unglaublich.
Ich meine, selbst, CDU, wenn man jetzt da wieder CDU, dieser scheiß Friedrich Merz, wenn man an diesen Kerl wieder denkt, der hat ja auch damals, in Deutschland war das ja noch legal, seine Frau zu vergewaltigen, bis in die 90er, bis in 2000. Und dieser Friedrich Merz, dieser progressive, in Anführungszeichen, Schwachkopf
von der CDU, ein Arschloch ist auch.
Der hat damals dagegen gestimmt, dass das strafrechtlich verfolgt werden sollte. Und das sind einfach so Dinge, also, wo kommt denn das eigentlich her? Ja, dass man sich einfach irgendwo eine Frau schnappen kann und sagt, hey, jetzt du, ja, komm mal her, lecker Milch.
Ja.
Also, wo kommt denn das eigentlich her, Mann?
Ja.
Also, ich finde das unglaublich. Und das zeigt halt diese Doku unter anderem auch sehr, sehr stark, und es lohnt sich einfach, sich diese fucking Doku anzugucken. Ohne Scheiß.
Ja.
Da siehst du mal, wie innerhalb von Stunden, wenn da irgendeine Versorgung nicht stimmt, wie wir innerhalb von Stunden zu Tieren werden.
Ja.
Ohne jegliche Umschweife. Das ist asozial ohne Ende. Ey.
Ja, unglaublich.
Also wirklich.
Ja. Ja, also ich würde sagen, das ist ein Ding, das ich mir auf jeden Fall mal angucke. Ja, also die Woodstock 99, jetzt verfügbar auf Netflix. Jeder kann sich das anschauen. Ich würde mir das auf jeden Fall auch anschauen. Vielen Dank für den Tipp, Björn.
Gerne.
Ja, ansonsten würde ich doch sagen.
Was denn?
Was meinst du? Dann machen wir doch, strahlen wir doch das Interview ein, und dann verabschiede ich mich ja schon mal auf dieser Stelle, an dieser Stelle.
Warum verabschiedest du dich jetzt schon mal?
Ja, ich war ja bei dem Interview nicht dabei.
Ja, hast recht. Ja, ist gut.
Ja, siehst du.
Ja, ist okay.
Also, dann sage ich schon mal Tschüss, und dann sehen wir uns wieder bei der 5-Minuten-Terrine am Mittwoch. Bis dann, macht es gut. Tschüss.
Ja, mach es gut, Jan. Also, liebe ZuhörerInnen, dann würde ich sagen, springen wir gleich in Part 2 des Interviews mit Thomas, dem Tatortreiniger. Und ich würde sagen, wir fangen genau da an, wo wir letzte Woche aufgehört haben, bei der letzten Frage. Ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Und ja, dann sehen wir uns oder hören uns ganz kurz am Ende der Sendung nochmal. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Bis dann.
Ich heiße Thomas. Ich werde dorthin gerufen, wo Menschen gestorben sind. Wenn Polizei und Spurensicherung längst weg sind, entferne ich Blut, Leichenflüssigkeit und Tausende von Maden, damit die Angehörigen und Vermieter keinen Schock bekommen.
Und musstest du dich mal übergeben am Tatort? Sei ehrlich.
Übergeben musste ich mich noch nicht, aber das eine oder andere Mal ist schon so ein Würgereflex da. Ein Fall, der immer in meiner Erinnerung ist, da war sozusagen der Verstorbene schon weg. Das war ganz am Anfang meiner Karriere.
Ja.
Und es rollte aber aus dem Hausschuh, den ich gerade wegräumen wollte, ungefähr Haselnuss, Walnuss groß, was Dunkles raus und ich habe das genommen und als ich es in der Hand hatte, habe ich festgestellt, es war die große Zehe, die abgefallen war und als der Gedanke da war, kam auch schon der Würgereflex und ich wollte das meinem Kollegen sagen, ich habe gerade die große Zehe hier in der Hand und ich konnte in dem Augenblick das Wort nicht mal aussprechen.
Stopp, dann machen wir mal kurz mal Break, stopp.
So viel dazu von letzter Woche. So haben wir das Interview letzte Woche beendet. Und ja, Thomas, nochmal vielen Dank für Part 2 heute. Ich möchte gerne nochmal wissen, hast du jemals etwas entdeckt, das die Polizei eventuell an einem Tatort übersehen hat?
Wenn jemand sich zum Beispiel umbringt und hat einen Waffenschein, dann nimmt er natürlich die größte Waffe, die da ist. Und wenn das ist und man nimmt das jetzt eine Schrotflinte, dann kann die Spurensicherung oder der Bestatter nicht alles finden, oder weil die gar nicht wissen, was alles weg ist.
Oh,
also ich habe ein Ohr auf dem Kleiderschrank gefunden.
Oh, ist das abartig.
Und dazu dementsprechend die Haut und das, was alles dazugehört. Aber auch Schädeldecken oder mal ein Oberkiefer. Also das ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass in dem Fall, wenn man solche Waffen verwendet, dann nochmal was irgendwo hinter den Kleiderschrank rutscht oder ähnliches.
Aber kannst du eigentlich mittags noch was essen? Kannst du Mittag essen? Geht das?
Ja, na klar.
oder geben die dir eigentlich irgendwelche Infos über die Toten oder über den Tatort? Gibt's da irgendwas? Oder?
Über die Verstorbenen erfährt man häufig, wenn wir im Anschluss doch die Wohnung beräumen, sehr viel. Also die Wohnung ist ja wie ein Buch über das Leben des Verstorbenen.
Ja, stimmt. Aber gibt's so einen Tatort, der dich mitgenommen hat, der dir nicht aus dem Kopf geht? Gibt's das?
Ich habe mal eine Junkie-Wohnung sozusagen übernommen. Mutter und Kind waren dann ausgezogen und sind woanders hin und der Vater ist in der Wohnung verstorben. Vollgemachte Windeln und Spritzen und ähnliches lag am Wickeltisch und ich bin selber Papa, also ich habe selber einen kleinen Sohn und das nimmt mich extrem mit. Oder wenn zum Beispiel Spielzeug, was mein Sohn benutzt, in einer Messi-Wohnung liegt, dann berührt mich das schon.
Aber mal ganz ehrlich, beschäftigen dich die Fälle auch außerhalb deiner Arbeitszeit, also außerhalb der Arbeit?
Ich verabschiede mich, wenn ich den Tatort verlasse, von dem Verstorbenen und sage so Sätze wie, warum immer du das auch getan hast, du wirst deine Gründe gehabt haben, ich habe meinen Job jetzt hier gemacht, ich wünsche dir eine gute Reise, auf Wiedersehen. Und damit habe ich es für mich wie aus dem Kopf raus, also ich bin nach dem Satz sozusagen für mich befreit, kann nach Hause fahren.
Ja. Aber gibt es eigentlich auch in deinem Beruf auch psychologische Tests, die da machen? Oder?
Nein, leider nicht. Wir machen es bei uns so, haben wir mehrere Mitarbeiter in der Firma mittlerweile, dass wir zum Beispiel nach so einem Tatort oder nach einer Tatortreinigung das auch besprechen, also untereinander besprechen und sagen, okay, wie geht's dir heute damit? Oder wir gucken, wie reagiert der, wie ist der drauf? Ist der vielleicht heute extrem ruhig? Und versuchen selber darüber zu reden.
Und Thomas, wie realistisch ist eigentlich die Sendung Tatortreiniger? Sag mal.
Es ist natürlich eine Fernsehsendung, die darauf ausgelegt ist, dem Kunden zu unterhalten.
Ja.
Dennoch hat ein wahrer Tatortreiniger die Sendung begleitet und hat dort Tipps und Hinweise gegeben. Das erkennt man auch an ein paar ganz professionellen Handlungen.
Ja.
Natürlich ist im wahren Leben viel mehr Blut zu sehen und weniger Story. Aber an sich ist es unterhaltsam und es ist in vielen Bereichen auch real.
Aber hattest du schon mal eine skurrile Begegnung an einem Tatort? Hattest du das schon mal? Sag ehrlich.
Ich hatte einen Fall, die Verstorbene war gar nicht so lange, sondern bloß 3-4 Tage.
Ja.
Aber sie lag im Bett und hatte die Heizdecke an. Und die Leichenflüssigkeit ist bis ins Haus, also bis in den Hausflur rausgelaufen und der Bestatter ist im Wohnungsflur ausgerutscht und hat sich den Ellenbogen gebrochen, weil Leichenflüssigkeit hat einen hohen Fettanteil, also es ist klitschig und man rutscht halt da schnell weg und das ist dem halt dort passiert. Ja, das vergisst man zum Beispiel auch nicht.
Was mich interessieren würde, wie reagieren eigentlich Freunde oder Familienmitglieder auf deinen Beruf?
Positiv, neugierig. Interessiert, also man spricht mich dann an, hinterfragt, was machst du da, was ist denn, und da lebt man doch ganz viel und Ja, eher, ich könnte es nicht, ich könnte es nicht, aber ach, angucken würde ich mir das auch mal.
Und sag ehrlich, dein Klingelton, ist das die Tatort-Melodie?
Habe ich am Anfang ab und zu drüber nachgedacht, ja. Aber nein, ich habe einen ganz normalen Klingelton.
Und was war das Schlimmste, was du jemals beseitigen musstest? Oder ja, das, ja, ich will es jetzt wiederholen, Skurrilste? Ja.
Messi-Wohnung zum Beispiel, wenn man 16 Tonnen aus einer Wohnung rausräumt, an Hausmüll. Das ist skurril, finde ich.
Und was war die größte Menge Blut, die du jemals beseitigen musstest?
Also gerade in Fällen mit Suizid und wenn die Arme beide zum Beispiel aufgeschnitten wurden, dann ist einfach alles voll mit Blut. Und das vermischt sich mit anderen Körperflüssigkeiten mitunter noch und da ist einfach alles voll. Ja.
So, das war Part 2 des Interviews mit Thomas, dem Tatortreiniger. Ja, an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank, Thomas, für deine Zeit, für das Interview. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, dass auch einige Fragen geklärt wurden. Ja, ansonsten würde ich sagen, war es das für heute. Ich sage auch vielen Dank wieder fürs Zuhören, fürs Nachrichtenschreiben, fürs aktive Mitmachen. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, wir hören uns alle wieder am Mittwoch, wenn es wieder heißt Tresentalk bzw. 5-Minuten-Terrine. Und ja, bis dahin, wie immer, bleibt gesund, bleibt sauber, macht es gut. Tschüss.